Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 12. Februar und heute habe ich wieder eine Stimme für dich. Genau, ich habe heute wieder ein Interview für dich, doch bevor es soweit ist, lass uns beiden doch mal einen Tee trinken. Ich habe mir heute tatsächlich neue Tees besorgt, beziehungsweise gestern habe ich mir die besorgt. Und zwar habe ich hier einen Apfel-Limettentee. Ich bin sehr gespannt. Du wirst live dabei sein, aber mir schmeckt noch nicht. Warte kurz. Ich muss gerade ein bisschen schlürfen, weil er noch verflucht heiß ist. Den habe ich gerade kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich Wasser drauf geklebt. Vielleicht hätte er noch ein bisschen ziehen müssen. Naja, okay. Also er muss definitiv noch ziehen. Er schmeckt mir eher nur nach heißem Wasser. Ich schmecke aktuell noch nichts raus. Schauen wir mal. Bevor es mit dem Interview losgeht, eine kurze Anmerkung. Ich habe im Interview ein paar Passagen etwas leicht anpassen müssen. Du wirst dann so einen leichten Quietschton hören. Das hat den Hintergrund, dass im Gespräch ein, zwei problematische Begriffe gefallen sind. Nach Rücksprache mit meinem Gast habe ich das angepasst, sodass der Kontext beibehalten ist, nur die problematischen Begriffe einfach nicht gefallen sind. Also, jetzt viel Spaß mit dem Interview und danach hören wir beiden uns nochmal ganz kurz wieder.
Ja, hallo Ben, ich bin Christiane Wilms. Okay, ich gebe es jetzt zu, ich wurde 1961 in Nordrhein-Westfalen geboren und lebe jetzt mit meinem Mann und unserem Kater, der der eigentliche Beherrscher hier des Hauses ist, in Baden-Württemberg. Und mein beruflicher Werdegang, was soll ich sagen, ist sehr abwechslungsreich und bunt verlaufen. Ich habe mal seriös studiert, Germanistik und Geografie, dann aber zum Schauspiel gewechselt, eine Schauspielausbildung absolviert und dann nochmal ein Rundfunkvolontariat. Und ich habe auch in beiden Berufen gearbeitet, also auf der Bühne. Also Bühne hat mich mehr interessiert als Film. Und hinter dem Mikrofon und nach dem Mauerfall wurde ich dann Pressesprecherin im Sächsischen Landtag, also einer Landtagsfraktion. Ich sage jetzt nicht welche, weil ich möchte in keinster Weise mehr Wahlwerbung machen. Bin dann aber nach den Erfahrungen im recht unangenehmen und politischen Geschäft, sagen wir es so, wieder zum Privatfunk zurückgekehrt. Ja, und später habe ich mich dann, als ich hier nach Baden-Württemberg zu meinem Mann dann kam, als Sprech- und Stimmtrainerin selbstständig gemacht. Das war auch erst sehr gut, auch sehr erfolgreich, aber die Leute haben dann zusehends lebens- und psychologische Beratung haben wollen.
Oh.
Ja, ich hatte sogar mal einen, also wenn ich so weit ausgreifen darf, der hatte Hände mit der Verwandtschaft und es mündete darin, dass er zu mir sagte, ich habe eine Pistole und ich gehe jetzt, glaube ich, heim in mein Heimatland, der war von woanders, ich sage jetzt nichts Genaues, und schieß meinen Bruder tot. Und da habe ich gesagt, das würde ich mal lieber lassen, das ist nicht so gut. Ich habe auch lange überlegt, hätte ich jetzt der Polizei was sagen müssen oder so. Also es wurde mir dann alles ein bisschen heikel. Ja, dann habe ich so ein bisschen rumgejobbt und dann habe ich gedacht, bloggen, das wär's. Da kommen mir keine verqueren Typen auf dem Bildschirm. Gut, aber sag mal, ich bin auch sehr herumgekommen aus beruflichen Gegebenheiten. Also ich habe, kannst du sagen, Deutschland von Nord nach Süd und West nach Ost durchquert. Also Nordrhein-Westfalen war ich, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Bayern und jetzt wieder Baden-Württemberg. Und da möchte ich auch eigentlich bleiben und still vergnügt vor mich hinblocken. Ja,
Wow,
so
okay.
könnte man es mal sagen.
Das ist wirklich beeindruckend, muss man sagen. Also, du hast echt viel bist du schon gesehen und auch ein faszinierendes Erlebnis, was du da beschrieben hast, dass jemand,
Das
der
war
eigentlich
übel. Eigentlich war es übel, weißt du.
ja, definitiv, also es ist absurd schon, also das ist, ja, man kann den Menschen halt da nicht in den Kopf gucken, sondern nur
Nein.
vorstellen. Das ist schon echt spannend. Du hast das Thema Bloggen angesprochen. Und apropos, ich muss eine Sache noch vielleicht noch hinzufügen. Du bist ja auch noch Autorin. Dürfen wir nicht
Ja,
vergessen.
aber das Bloggen war vor und ohne das Bloggen wäre der Leiermann Verlag auf mich wiederum nicht aufmerksam geworden und dann hätte ich da nie meine, ja, ich sag's jetzt mal gleich voraus, meine viktorianischen Kenntnisse einbringen können.
Okay, das ist auch schon wieder interessant. Also man merkt eigentlich, dass gerade das Bloggen, es ermöglicht etwas. Also schon schön. Und dazu komme ich dann auch gleich. Dein Blog hat einen richtig schönen Titel. Und zwar, er heißt Meine Leselampe. Kannst du etwas darüber erzählen? A, warum Leselampe? Und wie bist du generell so ein bisschen auf die Idee gekommen, dass du, also du hast erzählt, wie du zum Bloggen gekommen bist, aber was steckt da noch so ein bisschen dahinter?
Ja, ich habe nun immer ganz gern geschrieben, auch schon im Rundfunk, da musst du ja auch Beiträge schreiben. Ich war auch Nachrichtenredakteurin, muss man aufschreiben. Und ja, ich glaube, ich habe so den Sinn des Schreibens dadurch verstanden. Immer klar. Auch immer so ein bisschen die Leute mitnehmen, bisschen spritzig, lustig. Und da dachte ich, also ich habe schon immer gern viktorianische Literatur gelesen. Meine Oma hat mir mal das Buch, das habe ich heute noch von ihr, Jane Eyre, geschenkt, von der Charlotte Bronte. Und ach ja, so fantastisch, das habe ich immer geliebt. Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte, da habe ich mich als Kind immer gegraust. Die hat mir meine Mutter vor der Bescherung, bevor das Glöckchen klingelte. Das war früher noch so, weil ich bin jetzt schon Schauöler. Da saß man mit der Mama in der Küche. Mama hat Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Papa hat im Nebenraum, verschlossene Tür, den Weihnachtsbaum geschmückt. Und wenn er dann geklingelt hat, dann konnte man rüber. Das war noch so richtig schön. Und da hat es mir aber immer ganz arg gegraust vor Charles Dickens Weihnachtsgeschichte mit diesen Geistern und uah. Aber es hat mich auch fasziniert. Ne? So Kinder haben ja auch so einen morbiden Drang.
Absolut.
Wie ein bisschen. Und ja, dadurch war ich ganz früh mit dieser viktorianischen Literatur schon beschäftigt. Und die Schatzinsel von
Oh
Stevenson war
ja.
auch ganz klasse. Oh, ja, und noch vieles andere. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, schreiben ist eigentlich klasse. Ich hatte dann auch ein bisschen durch die Erfahrung im Sprechunterricht und auch durchs Jobben ein bisschen die Schnauze voll von Menschen. Und ihre Art, weil die wird, finde ich, teilweise immer unangenehmer, sage ich jetzt mal so, geht auf meine Kappe. Und da habe ich gedacht, aber schreiben. Und dann habe ich gedacht, ja, wer schreibt schon über viktorianische Literatur? Da kenne ich mich ein bisschen aus. Und was mir auch wichtig war, ich lese auch viel viktorianische Literatur auf Englisch. Aber ich habe gedacht, nee, empfehle auch mal viele gute Übersetzungen, dass auch mal jemand, der jetzt des Englischen nicht so mächtig ist, und ich sag mal jemand wie George Bulwer Lytton oder einige andere, George Eliot, sind sehr schwer zu lesen. Die sind auch schon im Deutschen recht schwer zu lesen. Da gucke ich jetzt immer, dass ich auch viel Deutsches empfehlen kann in guten Übersetzungen. Und meine Leselampe, ja, was macht denn eine Leselampe? Sie wirft das Licht auf ein Buch und auf die Zeilen. Und so habe ich gedacht, meine Leselampe soll das 19. Jahrhundert der englischen Literatur erhellen.
Richtig, richtig schön. Das ist ich finde diese Vorstellung einfach so, ja, hat etwas, eigentlich hat sie was Romantisches, wenn man das so
Ja, so
sagt.
soll es auch sein. Ich habe auch manchmal so ein Bild von meinem Ledersessel mit Licht drauf oder Bilder von alten Lampen. Es soll so, ich möchte so, mein Blog soll was Gemütliches und auch Heimeliges sein.
Und das fehlt. Also das ist, ich finde, das ist richtig schön, dass du diesen Ansatz damit verfolgst, weil gerade dieses Gemütliche, ich habe hier zu Hause auch so einen kleinen Sessel und da fühle ich mich halt auch gerne rein. Und weißt du, wenn das Wetter draußen murksig, schönes Buch, Lampe an, traumhaft. Und dann noch einen schönen Kaffee dabei, super. Also das ist so, da, ja, man fühlt sich wohl. Deswegen kann ich absolut nachvollziehen, dass du da so diese Hintergedanken hattest. Sehr
Und
schön.
darf ich dir da noch kurz ein Zitat,
Gerne.
das lese ich jetzt vor, ich kann es nicht auswendig. Das hat mal die Else Marie Maletzke, die macht auch so, sag mal, gemütliche Biografien, teilweise schon überholt, aber einfach so schön, so menschlich. Und die hat über George Eliot mal was geschrieben und hat da die Virginia Woolf zitiert. Virginia Woolf ist zwar Bloomsbury Group, Anfang 20. Jahrhundert, aber in der viktorianischen Zeit geboren. Und die hat wohl mal gesagt, hör mal zu, kehrt man nach Jahren der Abwesenheit zu den Büchern zurück, fühlt man die gleiche Wärme und Energie davon ausgehen und hat keinen größeren Wunsch, als darin zu verweilen, wie in der Sonne, die von der roten Mauer des Obstgartens niederstrahlt.
Wie schön.
Und da habe ich gedacht, eine Leselampe, die warm und behaglich strahlt auf die Bücher, die schon so vor so langer Zeit geschrieben wurden, aber zu denen man ja mal zurückkehren könnte.
Absolut. Ah, das ist, finde ich, richtig schön. Es ist eine unfassbare Wertschätzung, die man den Autoren dann entgegenbringt, aber die man dann auch den Texten an sich entgegenbringt. Und das finde ich immer so sehr. Ich finde das angenehm. Ich finde, wir sollten viel mehr den Werken Wertschätzung entgegenbringen.
Ja, viel mehr Seele auch wieder erwecken.
Absolut. Das ist dieses, ich weiß nicht, ich kann mich persönlich nicht damit anfreunden, einfach nur etwas wegzulesen. Einfach so, dass es abgearbeitet wird. Ich verbinde etwas. Wenn ich ein Buch lese, was ich im Podcast bespreche oder was ich für mich persönlich einmal lese, dann lese ich es und ich bin Teil, gefühlt bin ich ein Teil des Werkes in dem Fall. Entweder ist man so ein klassisches, ja, allsehendes Auge, was von oben drauf blinkt, drauf blinkt, nicht drauf blinkt, sondern und das Ganze ein bisschen mitverfolgt. Und ich finde, das ist so eine schöne, das ist etwas Schönes, was man einfach ja, wertschätzend den AutorInnen gegenüberbringt.
Ja, und auch, glaube ich, wichtig für unser Seelenleben,
Absolut.
weißt du? Ist ja jetzt egal, es gibt auch viele tolle moderne Autoren, aber dass man einfach mal eintaucht in was anderes und plötzlich entdeckt man doch Parallelen zum eigenen Leben oder zu Geschehnissen wiederum der heutigen Zeit. Manchmal tröstet es, ja, manchmal, spornt es dich auch an, aus deiner bequemen Komfortzone wieder herauszukommen, und vielleicht doch was zu tun. Also ich glaube, Bücher sind für die Seele und auch für die geistige Entwicklung sehr wichtig.
Absolut, ja, das sehe ich genauso. Ich habe ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass du auch Autorin bist. Magst du etwas über deine Werke erzählen? Was Werke sind das so gewesen?
Also ich schreibe auch für den Leiermann Verlag, meist über die viktorianische Zeit, je nach Themenvorgabe des Buches. Zum Beispiel bei der Sommerfrische, da gibt es ein ganz wunderbares Buch von William Makepeace Thackeray. Makepeace Thackeray, oh, da komme ich immer dann mit TH durcheinander. Die Kickleberries on Rhine. Also es ist so klasse, er ist da auf so einem Rheindampfer, wo Engländer den Rhein runterschippern und deutsche Sachen angucken. Und wie sie so drauf sind, es ist, du kübelst dich aus vor Lachen. Touris waren schon immer Touris. Da braucht man gar nicht in der heutigen Zeit gucken, aber so wie er es beschreibt, ist es dann doch feinzüngiger, bisschen intelligenter. Ganz herrlich, das war mein erster Beitrag für das Sommerfrische Buch. Der Thomas Stiegler, ich hatte ihn mal angeschrieben, weil ich gesehen habe, er hat auch einen Blog und geht kulturgeschichtlich durch alle Zeiten. Habe ich gesagt, ja, ich mache viktorianische Literatur, also behandle ich auf meinem Blog. Ich mache sie nicht, ich behandle sie. Und ob ich da mal einen Beitrag schreiben könnte. Und dann fand er den gut und hat gesagt, ob ich nicht für das Buch mitschreiben wollte. So hat sich das mal entwickelt. Und jetzt bei den Kalendergeschichten oder kulinarischen Kalendergeschichten, naja, da konnte ich voll in die viktorianische Kiste reingreifen. wie sich so manche Dinge entwickelt haben, zum Beispiel die Teestunde, der klassische englische Tee. Ja, das war auch mal eine Hofdame von Queen Victoria, die dann so ein Hüngerchen hatte, weil sie auch sehr unmögliche Essenszeiten damals hatten. Da war dann so von mittags bis abends, naja, so 8, 9 Stunden war man ohne Essen. Ja, und dann hat die sich da so ein bisschen Tee und ein bisschen Sandwiches und so bringen lassen. Oder wie der Victoria Sponge Cake entstanden ist, auch zur Teestunde. Die große Londoner Bierflut, wo ein Porterfass platzte, ein Elendsviertel überflutete mit 100.000 Liter Porter, wo Leute ertranken oder zu Tode gedrückt wurden. Also so ganz viele verschiedene Aspekte. Nicht immer nur Literatur, sondern auch aus der Zeit selber, weil die so spannend und faszinierend ist. Und was sich dann auch wieder in der viktorianischen Literatur spiegelt, es ist einfach irre. Also ich glaube, das ist ein Lebenswerk. Da wirst du nie in diesem Leben mit fertig.
Okay, nicht schlecht, aber da hast du gerade schon was Schönes angesprochen. Faszination viktorianische Literatur. Was fasziniert dich denn ganz persönlich an, ja, an diesem Zeitalter?
Also das Zeitalter an sich hängt ja auch wieder eng mit der Literatur dann zusammen, sind ja alles Kinder ihrer Zeit. Überlegt mal, was da alles passiert ist. Gut, natürlich die Ursprünge für die Entwicklung der Dampfkraft, das war schon so gar im 18. Jahrhundert. Auch dass dann Webstühle wie die Spinning Jenny entwickelt wurden oder dann eben die Eisenbahn. Aber das wurde im Prinzip im 19. Jahrhundert in England vollkommen ausgebaut. Dann die ganze so, ja, die soziale Lage dann, die daraus entstanden ist. Die Leute kamen dann vom Land in die Städte, weil sie hofften, in einer Weberei oder sonst wo Arbeitsplätze zu finden. Die berühmte Gin Lane, das Elendsviertel in London. Die, die gescheitert sind, die, die hausten in brüchigen Häusern oder auf der Straße, verreckten auf der Straße. Was das alles nach sich gezogen hat, große Freude für die, die solche Dinge betrieben, die Industriellen, die wurden reich, reicher, reicher. Die Armen verrotteten, die Arbeiter wurden schwer, schwer krank, wie es zum Beispiel die große Autorin Catherine Gaskell beschrieben hat. In den Webereien, die haben da Wollflusen eingeatmet und krepierten sehr früh daran. Ist auch ganz faszinierend, das hat mal eine Magd geschrieben. Wir können damit rechnen, 25 Jahre alt zu werden, dann sterben wir. So ausgebeutet wurden die Leute. Andererseits wieder viel Bemühen, diese sozialen Missstände in den Griff zu bekommen, sie besser zu machen. Da haben sie auch gerade Autoren für eingesetzt, wie Charles Dickens, wie schon erwähnte, Gaskell. Ja, es ist so ein Zeitalter voller Kontraste. Großes Elend, große Menschlichkeit. Es wurde sich viel privat engagiert, um das Elend zu beseitigen. Ja, oder die Frauenfrage, die Suffragetten kam gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf. Queen Victoria hat persönlich gesagt, nee, die Frau gehört an den Herd, zur Familie. Ne? Wie war bei uns der Spruch? Ehret die Frauen, sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben. Ja, in England musste die Frau auch die Prinzessin sein, die reine, die holde, die am Herd wirkt, Kinder großzieht. Gnade Gott, wenn dann Autorinnen kamen, da gab es auch einige, die dann da mal so ein bisschen verruchteres Frauenleben geschildert haben, die selbstständig sein wollten. Auch George Eliot, also eigentlich Mary Ann Evans, hat mit einem verheirateten Mann zusammengelebt, war aber sehr religiös und hat auch den Frauen eigentlich die Emanzipation abgesprochen. Also so viel Widersprüche, aus denen dann aber ja eigentlich eine Entwicklung in die Moderne stattfand. Schon mal rein so, was wurde da alles entdeckt? Der Mesmerismus. Charles Darwin, nimm mal all die Leute. Die ganze Science-Fiction-Literatur, H.G. Wells,
Stimmt,
wurde in der Zeit entwickelt. Das war die Vorlage für, und man muss sagen, H.G. Wells, H.G. H.G. Wells, mein Gott, kriege ich es noch hin, war zum Beispiel Anhänger der Eugenik. Sie haben es aber gut gemeint. Sie haben gedacht, man könnte mal irgendwie die Menschen dahin entwickeln, dass keiner mehr ein Verbrecher ist und dass keiner mehr krank ist. Das wurde später missbraucht, das wissen wir alle. War aber mal harmlos in Anfängen gemeint. So, also da haben Dinge ihren Anfang genommen, die ja bis weit ins 20. Jahrhundert hineingegangen sind. Ob Emanzipation, ob Technik, ob Evolutionsgedanken, Theorien. Ja, kommt irgendwie alles aus der Zeit, ne?
Ja, man kann es absolut nachvollziehen, dass dich die Zeit halt fasziniert, weil ich auch drüber nachdenke, dass ein paar meiner Lieblingsautoren aus der Zeit, ich bin ein großer Sir Conan Arthur Doyle Fan,
Ja.
ist natürlich auch in die Zeit.
Na
Das,
klar.
so, das ist, es ist ein Zeitalter der Ambivalenz und das ist natürlich
Ja.
was Schönes und ja, kann ich nachvollziehen. Kannst du dich noch erinnern, als du den allerersten Blog-Eintrag geschrieben hast, wie das für dich oder auch was das für ein Gefühl in dir ausgelöst hat?
Also erstmal habe ich mit ein paar modernen Leuten angefangen, die mir auch gut gefielen. Aber das erste war dann tatsächlich die Frau in Weiß. Kannst du dich an die noch erinnern?
Ich überlege gerade, warte mal, irgendwas versuche ich gerade. Ha. Nee, tatsächlich, jetzt ist mir das entfallen. Jetzt musst du mir mal auf die Sprünge
Da
helfen.
gab es auch mal, ich glaube, das war in 70er oder 80er Jahren, das war so ein sogenannter Straßenfeger. Da wurde das auch mal verfilmt. Eine total spannende Geschichte, auch um Erbschaft, Verwechslungsspiele. Und da habe ich mich aber damals noch recht schwer getan. Ich glaube, da habe ich einen Neunteiler draus gemacht auf meinem Blog. Also mein Blog wird eh dauernd überarbeitet. Ich habe jetzt auch Bilder von Pixabay rausgenommen, damit ich keine Abmahnung bekomme, weil ja mittlerweile ja, ich sag's mal so, viele Leute, ja, Bilder erstmal umsonst reinstellen und dann kommen sie, wenn sie sehen, es haben genug runtergeladen, dann tun sie sie klammheimlich weg und schicken Abmahnung oder ihre Anwälte. So, jetzt habe ich das mal alles runtergemacht und versuche es mit eigenen Fotos wieder aufzubauen. Aber die Frau in Weiß von Wilkie Collins, also eine ganz tolle Geschichte. Richtig gruselig. Böse Machenschaften. Wow.
Klingt gut, das klingt schön. Wie entscheidest du denn überhaupt, welche Autoren du auf deinem Blog irgendwie darstellst, empfiehlst? Hast du da für dich irgendwie einen Wertkompass irgendwie drin, wo du sagst, okay, das und das muss gegeben sein, oder machst du das
Nee,
frei
ich
Schnauze?
muss eigentlich möchte ich die ganze Bandbreite abbilden. Es gab ja auch so ja, Sensation Novels, also wo die Autoren, Gott, Gott, wie heute, nicht so richtig gut waren, aber sagen wir mal so, gelesen wurden ohne Ende. Wie die Silver Fork Novels im 18. Jahrhundert, also reiche Leute, unglücklich verliebt, Intrigen, oh, Herzschmerz, wie die Telenovelas heute. Aber das gehört ja auch zu der Zeit dazu. Und da hat sich ja auch dann wieder aus dem ernsthafte Literatur entwickelt. Nö, ich gucke nach allen. Also ich möchte irgendwie irgendwann so weit sein, dass ich jeden Schriftsteller dieser Zeit mal auf meinem Blog abgebildet habe.
Wow, okay, das ist eine
Ja.
ambitionierte Aufgabe.
Ja.
Ich habe tatsächlich mal geguckt, ich habe mir mal die Mühe gemacht und mal gezählt, wie viele Einträge du bereits hast. Das sind
Viele, ne?
400, 407 bin ich gekommen.
Ja,
Bin ich
gut, aber jetzt nicht, das klingt toll, aber ich habe früher. Also ich habe jetzt auch ein bisschen mit der Pflege meines Vaters zu tun und nicht immer so viel Zeit. Ich habe früher immer noch angeteased. Weißt du, da habe ich meine Leselampe Zeilenreise, ein Zitat gebracht und die Vorschau. Da kommt natürlich auch eine Menge zusammen. Also ich denke mal, literarische Beiträge, denke ich 200 oder 300.
Aber das ist trotzdem schon eine Menge. Also muss man ja
Ja.
sagen, wenn du schreibst ja nicht nur einen Satz, sondern du
Nein, ich war
hast
viel. Also.
so, und das ist ja schon etwas. Kannst du beziffern, roundabout so, wie lange du an einem literarischen Blog-Eintrag von dir sitzt?
Also kommt immer darauf an, ja, das wirst du auch wissen, wie man gerade auch so drauf ist. Also erstmal
Richtig.
muss ich das Buch lesen. Und das ist ja jetzt kein, ja, ich sag mal, entspanntes Lesen. Weißt du, du machst dir da ja schon Notizen. Das könnte ich zitieren, das ist wichtig, hier muss ich recherchieren, da weiß ich was nicht. Ich recherchiere ja auch sehr viel, um das dann auch, ja, richtig darstellen zu können. Ja, also kommt immer drauf an. Wenn es jetzt ein richtig dickes Buch ist, da lese ich auch nebenher 2, 3 Wochen dran. Schreibe aber schon über ein anderes wieder einen Beitrag. Aber ich Beitrag, also ich arbeite, kann ich gleich sagen, jeden Nachmittag so 4 Stunden. Da sitzt du manchmal 2, 3 Nachmittage wirklich dran. Also ich habe ja jetzt die Woche nochmal von Jane Austen, die ist zwar postviktorianisch, hat aber quasi Vorlagen für die viktorianische Literatur geliefert, die wichtig sind. Außerdem ist sie einfach so amüsant und boshaft. Die Frau ist so toll. Da habe ich nochmal den Briefroman Lady Susan, den ich 2021 gepostet habe. Mein Gott, ich glaube, ich habe da nochmal 4 Stunden dran gearbeitet.
Es ist schon, ja, also Zeit geht in solche Hobbys, solche Aktivitäten, geht halt enorm. Also man berücksichtigt das oder man kriegt manchmal als Person, die das nur rezipiert, kriegt man so etwas ja ganz selten mit, wie viel Aufwand da eigentlich hintersteckt. Also ist schon, ich finde es beeindruckend, dass du dir so viel Zeit dafür nimmst, weil das spricht ja dann für dich, was du dir an Mühe einfach gibst.
Ja, und sag mal, an auch eigentlich nicht bezahlter Mühe. Aber ich kriege manchmal auch, also ich will jetzt wirklich nicht fies sein, ich nenne ja auch keine Namen, aber manchmal bin ich ein bisschen. Bin ich ein bisschen traurig oder enttäuscht, wenn ich Blogger sehe, die dann einfach das Buch anhand des Klappentextes besprechen. Ne? Und das war's dann. Und da denke ich immer, nee, das, ja gut, das ja, kann man machen. Da kann ich auch jeden Tag einen Beitrag raushauen. Kann ich nicht immer. Je nach Buch. Manche Bücher, wie die von George Eliot, sind auch schwieriger. Da muss man sich auch dann mehr reinknien und manche Bücher lesen sich auch langsamer. Sie haben ja damals ganz anders geschrieben als wir heute. Es ist manchmal schwierig reinzukommen, lohnt sich aber durchaus. Also man muss sich da ein bisschen Mühe geben und Zeit lassen und ja, eigentlich muss man es trainieren, diese Literatur wieder zu lesen und zu verstehen.
Definitiv. Und ich finde, wenn man das macht, wenn man sich damit mit so etwas schwerer Literatur, schwer jetzt nicht im wertenden Sinne von einfach nur ein bisschen, weil die Formulierungen einfach anders sind,
Ja,
dann
genau.
es macht etwas. Du liest andere, modernere Werke ganz anders. Also mich persönlich motiviert das im Endeffekt. Ich habe ja auch so Werke gelesen, die halt schwerer sind zum Lesen, wo ich ein bisschen, wonach genauso wie du, dann verstehe ich ein, zwei Wörter nicht, weil sie in meinem Wortschatz nicht vorkommen. Dann muss ich nochmal gegen recherchieren, muss ich gucken, was steht da, wenn es ja irgendwie keine Erklärung dazu gibt. Aber das macht etwas. Du gehst viel anders, oder gehst viel anders, das war kein richtiger Satz, du gehst
Ja,
anders
egal.
mit den Büchern von anderen AutorInnen um. Und das ist, ja.
Ja, ich habe auch schon erlebt, also ich fand zum Beispiel jetzt, sag mal, vor 15 Jahren, fand ich Tess Gerritsen, oh, die amerikanische Krimi-Schriftstellerin. Ich fand ich ja so toll, die Bücher. Dann habe ich angefangen mit der viktorianischen Literatur, habe mal wieder eine Tess Gerritsen gelesen und habe gedacht, oh, what the fuck. Oh Gott, wie platt, wie platt. Oder ich war großer Stephen King-Fan, also wirklich. Boah, ich habe ihn geliebt. Habe ich was gelesen, habe gedacht, ja, no interest, also, nö. Wer mir aber immer noch gefällt, ist Terry Pratchett und Douglas Adams, also die liebe ich ja.
Douglas Adams, großartig.
Ne?
Ja.
Oh,
Das ist, ich habe, ich, das kann, darf ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ich mache es jetzt trotzdem.
Doch.
Ich hab mal einen Menschen kennengelernt. Dieser Mensch hat noch nichts von Douglas Adams gelesen. Und ich dachte, wie geht das? Wie schafft man das? Und dann habe ich auch nur gedacht, okay, ja, die Person hat mir erzählt, ja, sie hat wenig Zeit, so zu lesen. Und dachte, gib dem doch wenigstens eine Chance. Ja, hast du die dann auch gemacht? Reaktion war, ja, war okay. Wir hatten danach ein schwieriges Kommunikationsfeld, um es so auszudrücken, weil ich das nicht nachvollziehen konnte. Aber.
In Bänder gibt es den himmlischen Ausgleich. Ich kenne wiederum jemand, der hat noch nie ein Buch gelesen, aber alle von Douglas Adams.
Okay, das
Also
ist.
er hat nur Douglas Adams gelesen, will auch
Wow.
gar nichts anderes lesen, aber das hat er gelesen und ist begeistert.
Okay, gut, wenigstens etwas. Das ist ja jeder Mensch soll das lesen, was er
Ja,
lesen
natürlich. Hauptsache, sie lesen. Aber
möchte.
weißt du, das nimmt ja heute immer mehr ab, weil diese ganze Aufmerksamkeitsspanne der Menschen nimmt ja auch ab.
Leider. Ich habe das vor einiger Zeit habe ich mich mit einem Autor Artorius, heißt, habe ich mich unterhalten. Wir haben über seine Werke gesprochen und der ist Sozialpädagoge und wir haben uns dann irgendwie über diesen Bereich ein bisschen unterhalten und er hatte auch festgestellt, dass seine Jugendlichen auch einfach, die können sich auch kaum noch auf Sachen konzentrieren. Das erlebe ich halt auch überall und das ist so eine Sache, dass einfach es ist einfach sehr schade. Auf der anderen Seite haben wir eine moderne Generation von den ganzen BookTokern, die halt ganz viel dieses Dark Romans oder was auch immer, diese ganzen anderen Werke, die es noch gibt, lesen. Jedenfalls, sie werden gekauft und sie werden dann über Social Media dann irgendwie beworben. Und die lesen sie. Das sind auch dicke Wälzer, das sind dann Werke mit teilweise 400, 500 Seiten und noch mehr Seiten. Und die werden gekauft wie sonst was.
Ja, aber sie greifen zu keinem Joseph Sheridan Le Fanu.
Das.
Das ist dann auch wieder zu anspruchsvoll. Es muss ja immer bis zum letzten Biss oder sowas sein. Ne?
Richtig, richtig. Und das ist.
Leicht verdauliche Vampirlektüre oder man heiratet den Herrscher von, ach, was weiß ich, irgendeinem
Ja.
Fantasieland oder auch nicht. Und die Prinzessin kämpft gegen Drachen. La la la. Eigentlich blöde Kinderlektüre. Ne?
Es ist wie mit so vielen Dingen einfach, Hauptsache Leute lesen, aber sie können auch vielleicht mal ein bisschen mutiger werden, weil Bücher tun ja nicht weh. Und ich möchte da mal möchte etwas von dir zitieren. Und zwar hast du auf deiner Homepage, hast du auf der Front, auf der Startseite, hast du ein schönes Zitat drin stehen von Oscar Wilde. Und zwar hast du geschrieben, es gibt, oder hast du zitiert, es gibt keine moralischen oder unmoralischen Bücher. Bücher sind gut oder schlecht geschrieben. Das ist alles.
Da hat er recht. Da hat er
Absolut.
völlig recht.
Ja, sehe ich genau so. Und das ist einfach, ja, ich habe auch schon Bücher gelesen von Autoren, die wie super gehypt worden sind.
Ja.
Ich dachte mir, wow, ich habe noch nie was, also vielleicht bin ich die falsche Person, aber das war schlecht geschrieben. Wo du so Bandwurmsätze hast, die einfach nie aufhören. Kein Punkt ist. Und wenn du dann einen Punkt gemacht hast, dann wurde es. Das war ganz absurd. Also.
Ja, wer hat denn jetzt den Literaturnobelpreis
Oh,
gekriegt?
danke.
Ja,
Gut,
jetzt waren wir beim Thema.
hast du die Holländerin gelesen? Nee, 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 das war der deutsche, das war der deutsche Buchpreis.
Ja, noch nicht.
Ach so.
Also muss ich noch.
Gut.
Aber ja, weiß nicht, wie viel, 400 Seiten, kein Punkt. Ne? Das ist dann jetzt ein Auswahlkriterium. Ja, okay.
Ja, manchmal ist es schon etwas. Gut.
Schwierig.
Genau. Jetzt kommen wir auf deine Sachen zurück. Denn
Victorian, yes.
das ist halt wichtig. Welche Werke könntest du Menschen empfehlen, die sich ein bisschen mit viktorianischer Literatur vielleicht beschäftigen wollen, die vielleicht noch keine großen Berührungspunkte haben, die Charles Dickinson vielleicht schon kennen, weil sie das einfach so in die Geschichte mal gelesen, also die Weihnachtsgeschichte schon mal gelesen haben, gehört haben, wie auch immer. Was würdest
Ja,
du den Menschen empfehlen?
das Beste von Dickens mit eins der besten Bücher ist sowieso Bleak House. Aber das ist jetzt auch noch nichts für Anfänger und Einsteiger. Nur da kommt eigentlich alles von Dickens so richtig zusammen. Wasser in jeder Form, ob Nebel, ob Schnee, ob Regen, ob die Themse. Wasser ist bedrohlich, bedeutet den Tod. Das wird da sehr konsequent umgesetzt. Das ganze grausige Justizsystem. Sehr konsequent wird es angezählt. Das Circumlocution Office, das haben wir heute in jedem Amt hier auch noch bei uns. Ämter, die Akten ja, bearbeiten, über Jahrzehnte verschludern, genauso wie die Justiz ihre Prozesse über Jahrzehnte bearbeitet und verschludert und nicht macht. Ganz teilweise zeitnah, teilweise mit viel Horror, die Rolle der neuen Polizei. Also da werden ganz viele Facetten aufgegriffen, ist aber nichts für Anfänger, sage ich ganz ehrlich. Anfängern würde ich doch mal sagen, wenn sie jetzt schon erwachsen sind, sollten mit Thackerays, William Makepeace Thackeray, Jahrmarkt der Eitelkeiten, auf Englisch Vanity Fair beginnen. Danach ist auch übrigens die amerikanische Modezeitschrift benannt worden. Eine so heitere Sache über eine gesellschaftliche Aufsteigerin, die so ähnlich wie Lady Susan von Jane Austen, die auch ihre ja, etwas gutgläubige, sehr fromme, ja, schlicht gemütige Freundin, die ihr hilft, knallhart ausbootet, ihr den Kellner ausspannt. Also, aber so spannend und lustig beschrieben. Er siedelt es in der Zeit der Napoleonischen Kriege an. Also außerhalb der viktorianischen Zeit, aber er ist Viktorianer reinsten Wassers. Ganz spannend, ganz und vor allen Dingen so lustig. Thackeray ist immer lustig. Also er ist einfach klasse, der Mann. Zynisch, spöttisch, war in Konkurrenz von Dicken, hatten auch mal einen argen Zusammenrempler in irgendeinem Männerclub. Und trotzdem war die ganze Dickens-Familie sehr betroffen, als Thackeray dann gestorben ist. Also ja, irgendwo auch eine Wertschätzung. Aber unbedingt Vanity Fair, Jahrmarkt der Eitelkeiten. Entschuldigung, gibt es auch eine tolle Verfilmung. Und ja, also unbedingt. Unbedingt.
Das klingt doch ganz gut. Also, finde ich schön.
Und natürlich von den Brontës, Wuthering Heights, auch richtig geil.
Also, wieder, für alle, die gerade zuhören, alle Links, alles das, was wir hier besprochen haben, packe ich euch nachher in die Shownotes. Da findet ihr dann auch alle Empfehlungen von Christiane. Also braucht ihr euch jetzt nicht irgendwie alles aufschreiben, könnt ihr einfach euch in den Shownotes. Gut. Kommen wir weiter zu einem Punkt, der mich tatsächlich interessieren würde. Ein Blog lebt von dem Austausch, Austauschen mit Menschen, weil du schreibst ja im Endeffekt nicht für den luftleeren Raum, sondern du schreibst es ja für interessierte Menschen. So, und auf der anderen Seite hast du gesagt, dass du ein bisschen den Menschenkontakt etwas reduzieren wolltest. Du hast einen anderen Euphemismus dafür verwendet, deswegen schreibe ich das jetzt mal. Wie wichtig ist dir denn der Austausch mit ja, deinen Lesenden im Endeffekt?
Der ist mir natürlich sehr, sehr wichtig. Gut, ich habe, ja, wie mittlerweile heute viele immer mal ein bisschen Angst, dass da vielleicht mal ein Hate-Mail kommt, aber ich glaube nicht unbedingt bei viktorianischer Literatur. Nee, ich finde es immer mal schön, wenn ich es poste und Kommentare kommen aber relativ wenige. Meist wird nur geliked, seltenst wird geteilt. Also ich kriege da relativ wenig mit. Ich kriege dann manchmal mit, dass mich dann schon mal Lektoren anschreiben und mir ein Buch schicken oder Leute von Verlagen und schicken mal ein Buch, was ich dann auch natürlich gern bespreche, wenn es aus der Zeit ist. Kommen natürlich auch viele Autoren mit ihren Werken, klar, verstehe ich ja auch. Aber wenn es nicht viktorianisch ist, geht's jetzt halt schlecht. Ja, also der Austausch ist etwas begrenzt, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Fans der viktorianischen Literatur, wie ich es gerne hätte.
Schade eigentlich. Also, das ist vielleicht für alle, die gerade zuhören, werdet doch zu Fans von viktorianischer Literatur. Ihr habt ja schon mitbekommen, es gibt wunderbare Werke einfach dabei, die einfach so inspirierend im Endeffekt auch sind. Also, ja, finde ich schade, dass einfach zu wenig Leute sich diesem Genre ist das falsch, also Genre ist der falsche Begriff, aber diesem Zeitalter dann widmen. Ja. Ich glaube, man versteht mich, was ich meine.
Ja, was witzig ist, ich sehe ja bei mir, wo so die Leute sitzen, die mal meine Beiträge lesen. Viele in den USA, eigentlich niemand in England.
Spannend.
Viele in Indien und ja, in Deutschland auch einige. Pakistan, also wirklich manchmal ganz ja, Länder, wo ich nie gedacht hätte, dass. Weiß nicht, ob die Inder so gut auf die Engländer noch zu sprechen sind, seit damals. Naja, ist
Ich wollte
egal.
gerade sagen, wir haben da
Ja.
so ein paar Geschichten, die, wenn man es, ja, okay, gut.
Ja, aber da lesen mehr als in England. In England eigentlich niemand.
Das ist
Nö.
ja auch,
Witzig, ne?
ja, liegt es daran vielleicht, dass du auf Deutsch bloggst oder
Ja, aber
schreibst?
das mache ich ja extra, weil
Ja.
wenn ich die englische Literatur in Deutschland bekannt machen will und will alle mit ins Boot nehmen, genau darum mache ich es ja auf Deutsch und empfehle auch immer deutsche Übersetzungen, weil es kann ja nicht jeder jetzt so ein kompaktes Werk auf Englisch lesen, ne? Also
Das
ich
ist.
lese dann auch viel parallel auf Englisch und auf Deutsch, dass man auch ein bisschen mal vergleichen kann, ne? Weil ja, manche Übersetzer sehr gut sind, manche noch bis so 70er Jahre, 80er. Und jetzt merkst du oft, auch wenn es ein Book on Demand ist, dass da wohl auch schon irgendwas KI-mäßig da mal Übersetzung durchgeschrubbt hat. Ne? Grausig, grausig. Nee, du musst ja den Stil der Zeit auch treffen. Also
Richtig,
die.
richtig. Ach nee, das ist. Wir kommen zum Thema KI, kommen wir gleich noch.
Ja, weiß ich ja. Da, oh, da kommt noch vieles.
Ja. Was mich aber, was ich noch gleich ganz, noch spannend finde, du hast es vorhin ganz kurz angeteased. Und zwar, wie lange sitzt du denn eigentlich an deinem Blog? Weil einen Beitrag zu schreiben, ist die eine Sache. Aber da gehört ja auch noch ein bisschen mehr drumherum. Die Pflege des Ganzen, dass du irgendwo auch präsenter bist, mit Gruppen zu interagieren. Also so stelle ich mir es jedenfalls das vor. Wie ist das bei dir? Kannst du das unter den, also wenn du die Zeit dafür hast und wenn jetzt nicht die Pflege von deinem Vater jetzt sehr viel deiner Aufmerksamkeit und deiner Zeit beansprucht, kannst du das benennen, wie intensiv das Ganze ist?
Ja, also ich nehme mir jeden Nachmittag 4 bis 5 Stunden wirklich Zeit. Ja, das ist gut. Der Kater unterstützt mich. Der hat einen Stuhl neben mir stehen und kommt dann gleich dazu. Das beruhigt sehr. Und ja, also ja, du musst da manchmal konsequent sein. Gut, ich jobbe auch noch nebenher. Ein bisschen Geld muss ja auch noch irgendwie reinkommen. Und aber das, da bemühe ich mich immer, dass ich das hinbekomme. Und das Lesen, ja gut, das mache ich, wenn es eben irgendwo geht. Auch notfalls noch abends im Bett vorm Schlafengehen wird gelesen und dann Zettelchen reingeklebt, dass ich weiß, da wichtige Stelle, dort vielleicht zitieren, dort recherchieren. Also da habe ich so verschiedene kleine Klebe. Du kennst sie doch, die kleinen
Ja,
länglichen
klar.
Dinge. So, dann ist zum Beispiel, sagen wir mal, blau, Zitat, orange, oh, unbedingt recherchieren. Ja, das mache ich dann da auch noch. Und ja.
Ist schon, also für in Anführungszeichen ein Hobby ist das schon ein sehr, sehr intensives.
Eigentlich sollte das mein Job jetzt werden. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du alle 2 Jahre 25 € verdienst, ist das natürlich für einen Job recht mau.
Auf jeden Fall, das ist.
Von Amazon, also von Amazon.
Ja.
Bestellt ja keiner die Bücher.
Ja, ein sehr geringer Stundenlohn auf jeden Fall.
Und die Tantiemen vom Leiermann Verlag, sind wir mal ehrlich, leider Gottes, wer kauft kulturgeschichtliche Sammelbände?
Leider.
Wenige,
Ja,
ganz wenig. Da
ich.
kommen da vielleicht nochmal 50 € dazu. Und sag mal 75, naja, nicht immer 75 € so ein Jahresverdienst, da musst du nebenher auch noch ein bisschen jobben.
Das stimmt. Ja, da hast du das Thema auch Klassiker, also klassische Werke mit angesprochen. Gibt es denn etwas, wo du sagen würdest, welche, also das ist klassische Bücher, also Klassiker, wie man so nennt, die du empfehlen würdest, mal abseits von deinem Spezialgebiet? Gibt
Jetzt zu meinem
Ja.
Spezialgebiet.
Ich weiß,
Warte.
schwierige Frage.
Nee, da gibt es eine ganze Menge.
Oh, okay.
Da sage ich dir mal den kompletten Shakespeare von vorne bis hinten durch.
Ja.
Bildet ungemein. Dann kommen wir, sagen wir mal ganz ehrlich, um Goethe, Schiller, Heinrich Heine, um die kommen wir alle nicht rum. Und das sind auch so Grundlagen, denke ich, der humanistischen Bildung. Also wenigstens die sollte man mal drin haben. Ne? Und dann, ja Gott, Entschuldigung, Büchner, Lenz, Bertolt Brecht, oh Gott, da gibt es so viele. Ach du meine Güte. Oh ja, und ich liebe auch zum Beispiel Mascha Kaleko, Claire Goll, Ivan Goll, oh, ah, Irmgard Coyne. Also die sind jetzt schon wieder ein bisschen neuzeitlicher. Dann die Leute von der Bloomsbury Group, Virginia Woolf. Ja, das sind. Um manche kommt man einfach nicht drum rum, ne?
Ja, es wäre so schön, wenn man einfach nur lesen könnte und
Toll.
dürfte. Und dann würde man dafür Geld verdienen. Aber das ist
Ja,
ja nur nicht wieder zu inspirieren.
wärmer schon reich.
Ah, oh ja, das ist, wenn ich so mich gerade an meine Bibliothek denke. Ja, das wäre.
Michael Ende.
Oh ja, ich darf ich
Also
letztens.
sogar für Erwachsene. Also Michael Ende lese ich immer mal wieder gern zwischendurch. Carlos Davon Ruiz, der ist toll. Irving, Paul Auster. Es gibt, oh, es gibt so viele. Also ich glaube, ich habe in diesem Haus 3.000 bis 4.000 Bücher.
Ui, Respekt. Und die hast du alle gelesen oder das ist aus
Die habe ich alle
der?
gelesen. Die
Ja.
habe ich. Ja, nun, ich bin jetzt auch 64 Jahre alt. Also kommt, ne, da hat man schon. Und ich habe immer schon als Kind gelesen. Das geht schnell.
Schön.
Ja. Also einen schöneren Reichtum gibt es nicht.
Ja, absolut. Das ist, ach ja.
Und wir berechnen noch gar nicht den Flow mit dem öffentlichen Bücherregal. Da finde ich auch immer wieder was. Ach, Jules Verne, habe ich auch vergessen.
Ja,
Ja,
absolut.
dann
Oh
bringen
Gott.
wir wieder Bücher zurück, nehmen wir wieder mit, bringen wir wieder was zurück. Also da wären rein theoretisch ja dann noch mehr gelesene Bücher. Aber man kann nicht mehr alle behalten. Also hier haben wir wirklich in Ecken dekorative Bücherstapel vom
Das
Boden hoch.
ist auch schön. Ich finde, das macht etwas, wenn du in eine Wohnung, in ein Haus kommst und da stehen dort Bücher. Das hat eine ganz andere Wärme. Strömt das aus. Und das ist, ich bin vor einiger Zeit umgezogen und umziehen mit Büchern, für alle, die das mal gemacht haben, es gibt nichts Schlimmeres. Das ist, da gibt es noch eine schöne Anekdote. Bei meinem allerersten Umzug, wo habe ich den Fehler gemacht und habe gedacht, ich bin schlau und packe alle meine Bücher in mehrere Kisten, also zusammen. Also nicht, dass ich, also nicht, die waren nicht verteilt, sondern die Kisten waren da so schwer. Kaum jemand wollte die tragen und dann habe ich die meisten mehr getragen und hab mich dann gewundert, warum ich dann irgendwann einen Rücken hatte. Das habe ich diesmal ein bisschen schlauer gemacht, aber dann wurden halt statt irgendwie 50 Kisten hast du doch immer 90 Kisten dann gehabt oder die über die ganzen Bücher verteilt waren. Also
Aber leichter zu handhaben.
definitiv,
Ich habe
definitiv.
es immer gemacht. Ich bin ja sehr viel umgezogen. Weiß nicht, glaube ich, 20 oder 22 Mal. Ich immer unten Bücher oder anderes Schweres rein und dann oben ein paar leichte Klamotten noch drauf. Weißt
Clever.
du? Ein
Ja,
bisschen.
das ist. Man lernt mit seinen mit den Aufgaben.
Ja, natürlich.
Ja, es ist schon.
Und wenn wir aufhören zu lernen, dann können wir auch gleich sterben. Dann wird es nämlich langweilig.
Exakt. Und das ist ja das Schöne auch an Büchern. Du
Ja.
lernst durch Bücher. Bücher
Aber, ja.
inspirieren rein. Und nicht nur, dass der Wortschatz sich erweitert, sondern du siehst die Dinge ganz anders und viel, viel vielfältiger. Und das ist einfach, ich finde Literatur an sich, ich finde es super. Ich finde es so schön,
Das ist
dass
genial.
absolut.
Aber was ich jetzt traurig finde, wenn ich immer wieder lese, dass sie jetzt an Werke rangehen wie Astrid Lindgren, Michael Ende, sogar Onkel Toms Hütte, ah, ja, Onkel Toms Hütte, Harriet Beecher Stowe. Harriet Beecher Stowe hat ja in der Zeit geschrieben, hat sich ja gegen Sklaverei gewendet, hat dann aber Ausdrücke wie die Weißen, die Farbigen beschimpft haben, natürlich verwendet, weil sie hat ja die schlimmen Zustände geschildert. Das muss jetzt heute alles umgeschrieben werden. Ja, ein völliger Mist. Oder Pippi Langstrumpfs Vater, der auf Takatuka-Land war. Und dann waren da, ja, mein Gott, das hat der auch nicht böse gemeint. Warum lässt man doch Michael Ende? Was hat denn jetzt der wohl Schlimmes gemacht? Ja, doch, Jim Knopf und Lukas Lokomotive. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, mein Cousin ist mit einer Afroamerikanerin verheiratet. Ich hoffe, das war jetzt exakt gesagt, sonst bringt man Shitstorm. Und die hat mal zu mir gesagt, weißt du, das ist mir so egal, wie ihr uns nennt. wichtig ist, wie ihr uns behandelt.
Ja, das.
Und was da früher in den Büchern stand, Gott, das war die Zeit, aber Astrid Lindgren, Michael Ende, Harriet Beecher Stowe, die war gegen die Sklaverei, die hat sich für die Sklaven eingesetzt. Das muss jetzt alles umgeschrieben werden, weil da sind Worte drin, die sind pfui. Das finde ich jetzt lächerlich. Also, hallo, erklär's den Kindern, warum das früher gesagt wurde, wie das war, und dann haben sie schon wieder was gelernt.
Ich glaube, es kommt wie ich viel darauf an, in welchem Kontext du das Ganze benutzt.
Genau.
Wenn du Menschen damit abwerten willst, ja, dann ist es halt falsch. Dass bestimmte Begrifflichkeiten einer Zeit entstammen, keine Frage. Das
Genau.
ist, und ich brauche diese Begrifflichkeiten nicht. Für mich haben sie in meinem Leben haben sie keinerlei
Ja,
Relevanz.
bei mir auch nicht.
So, und aber trotzdem in bestimmten Werken. Ich habe jetzt letztens erst ein Werk noch gelesen, wo das auch ganz klar, wo die AutorInnen haben, nee, Quatsch, nicht die Autoren, sondern der Verlag, der Pentagon Verlag, hat sich geäußert, gesagt, wir haben darüber nachgedacht, bestimmte Begriffe rauszustreichen, zu ersetzen, aber damit würden wir dem Autor würden wir nicht gerecht werden. B, würden wir damit auch so viel verfälschen, weil ein bestimmter Begriff hat ja eine Auswirkung und er wird ja
Genau.
benutzt, um etwas zu beschreiben.
Ja.
Und dann haben sie sich dagegen entschieden, haben aber ganz klar erklärt, was der Begriff bedeutet. Und da war es auch einfach so jemand, der hat sich Zeit seines Lebens gegen Ungerechtigkeit eingesetzt. Und es gab damals keine anderen Begriffe, um Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe zu bezeichnen. Das
Das
war
war
dann
so.
so. Und später wurde der Begriff halt pervertiert.
Ja.
Das ist halt das Traurige und das Brutale an der Geschichte.
Dann ist ja auch wichtig, wie geht man miteinander um. Aber
Absolut.
sag mal so, das ist ja das, was mir auch bei der viktorianischen Literatur immer wieder begegnet. Da passieren so Begriffe, die kommen einfach vor. Aber es war eben eine andere Zeit. Großbritannien hat sich ja auch so ab Mitte des Jahrhunderts sehr für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt. Bis auf eine Insel, wo sie dringend brauchten. Ne? War auch immer so eine doppeldeutige
Verbindung.
Sache. Nein, aber sagen wir mal so, ich kann jetzt gar nicht bei Michael Ende oder Astrid Lindgren, ich habe sie gelesen, ich war noch nie fremdenfeindlich, ich war immer offen. Da verstehe ich es einfach nicht, dass man immer jetzt an all den alten Werken rumfuscht. Es hat zu der Zeit irgendwie gehört, da war das so. Erklär es den Kindern einfach, nimm dir mal Zeit, begleite deine Kinder beim Lesen, was sehr sinnvoll wäre. Ja, und dann denke ich, wie gesagt, ich habe das alles gelesen, ich war noch nie fremdenfeindlich, weiß nicht, aber lass doch die Werke in ihrem Kontext, in ihrer Zeit, so wie sie waren. Wir haben heute moderne Kinderbücher, moderne Romane, da kann ich den Anspruch stellen, dass das nicht vorkommt. Verstehst du, was ich
Ja,
meine?
absolut, absolut. Und wenn du etwas nicht erklärst, beziehungsweise wenn du ein Werk der Zeit wieder verlegst, dann kannst du ja auch am Anfang, du kannst ja erklären mit einem extra Satz oder so weiter, mit einer extra Seite sagen, das Buch ist ein Kind seiner Zeit gewesen und das bedeutet das. Diese Disclaimer und ähnliches und Hinweise, die machen ja nichts, sondern ganz im Gegenteil. Sie sorgen einfach nur dafür, dass man das begreift und dass man das dann
Genau.
wieder besser einordnen kann.
Ja, genau.
Also, ja, ich habe da so zweigeteilt. Auf der einen Seite verstehe ich schon oder habe das Gefühl, dass man verstehen könnte, warum bestimmte Geschichten angepasst werden müssen, weil man einfach sagt, dass wenn solche Begrifflichkeiten verschwinden, dann verschwindet auch die Macht, die diese Wörter haben, weil sie werden immer noch von Menschen verwendet, um andere Menschen zu beleidigen, zu stigmatisieren und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich kommt das, was wir gerade schon angesprochen haben, dass wenn du Begriffe rausnimmst, dass du die dann durch neue austauscht oder wie auch immer, dann wird die Geschichte verändert. Und die Geschichte hat ja mal jemand geschrieben.
Ja, und dann darfst du nicht mehr den Namen des Autors drüber
Genau,
setzen.
sondern nur
Da
Pflichten.
musst du das ändern. Und ich finde ja auch, weißt du, das ist ja auch gerade bei der viktorianischen Literatur. Ich habe da auch mal Angst, dass mich einer anzählt und sagt, in dem Buch wird aber sowas gesagt. Aber sag mal so, es ist ja auch immer ein Roman, also von ernstzunehmenden Schriftstellern, ein Stück Zeitgeschichte, ein Dokument. Wie wurde das damals gesehen? Natürlich sind wir heute gar nicht mehr auf der Linie. Es ist ja völlig klar. Ich meine, die Emanzipation der Frau, dass das früher noch nicht so war. Ja, aber wir machen es doch nicht ungeschehen. Es war früher keine Frau emanzipiert. Sie war Eigentum des Mannes. Sie hatte auch nicht über eigenes Geld zu verfügen. Sie war machtlos, hilflos. Das war eben so. Mein Gott, das spiegelt sich in Romanen wider. Das sind Zeitzeugnisse ja auch irgendwo.
Ja, klar.
Natürlich schöner als ein Sachbuch jetzt oder so. Aber ich finde immer, man kann doch nicht leugnen, wie mal was war. Im Gegenteil, mal darauf hinweisen. Ja, Gott sei Dank sind wir heute anders.
Richtig.
Wir machen es jetzt besser. Und aber weißt du, diese Bücher zeigen ja auch, warum wir es heute besser machen, weil es ja eben so furchtbar und schlimm war.
Das stimmt. Ja, das
Und
ist. Habe immer noch das
ja, es ist
Gefühl.
schwierig, damit umzugehen. Das stimmt
Exakt.
schon. Aber ich halte nichts davon. Da muss ich sagen, das Buch ist jetzt nicht mehr Astrid Lindgren. Das ist dann, ja.
Ich kann es verstehen. Also ich kann es absolut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so. Ich stolpe, bin auch hin und wieder über Bücher, über Sätze in Bü oder Passagen aus Büchern darüber gestolpert, wo ich mir gedacht habe, warum ist das so? Und wenn ich dann darüber nachdenke, aus welcher Zeit kommt das ganze Buch und dann ein bisschen weiter. Ja, okay, zu dem damaligen Zeitpunkt war das einfach, war das so. Ich persönlich muss das nicht gutheißen, weil ich
Nein, natürlich nicht.
heute weiß ich, was damit gemeint ist, weil ich ein anderes Wissen habe. Und ja, es ist ein schwieriges Thema, ein hochemotionales Thema. Und im Endeffekt, ich denke, dass wir heute eine Chance haben. Gerade wir Menschen, die sich für Literatur interessieren, du als Autorin noch mehr, dass wir solche Fehler, in Anführungszeichen, vermeiden können. Wir können ja auf solchen Sachen hinweisen. Wir können einen gewissen Bildungsauftrag nachkommen, indem wir
Genau.
die Menschen einfach unterstützen und sagen, weißt du was, wenn du heute in irgendeinem Kontext Hautfarben benutzen musst, warum auch immer, obwohl es sich mir auch kaum erschließt, weil man kann ja auch an anderen Sachen Menschen beschreiben, solltest du aber
Eben.
Hautfarben beschreiben, dann beschreibe das doch anders, dann umschreibe das doch Ganze. Du kannst ja auch eine romantisierte Form machen. Du kannst jemand sagen, hat ebenholzfarbene Hautfarbe oder du kannst
Genau
jemand
das
sagen,
wollte ich gerade sagen.
hellhäutig oder irgendwas Schönes kannst du bezeichnen. Du musst ja keine Konnotation, keinen Begriff verwenden, der einen negativen Begriff in sich hat. Das ergibt gar keinen Sinn für mich. Wenn
Nö.
du natürlich ein Mensch bist, der auffallen will, der negative Dinge machen will, ja klar, dann verwendest du solche Begrifflichkeiten, aber ich würde mal behaupten, dass das eher die wenigsten Menschen so machen. Hoffe es jedenfalls.
Zumindest nicht in unserem Bekanntenkreis.
Richtig.
Aber weißt du, mir ist ein Anliegen, genau da ein bisschen zu vermitteln, einfach auch mal zu erklären. Früher war das so, heute ist Gott sei Dank nicht mehr so. Aber im Original ist diese Literatur halt nun mal so, obwohl, sagen wir jetzt mal so, Charles Dickens never ever ein Mensch war, der was gegen dunkelhäutigere Menschen hatte. Aber auch der hat gesagt, bumm, ne? Aber war überhaupt gar nicht. Sogar der hat absolut die Sklavenhaltung verdammt und verachtet. Und als er, der war irgendwie in den USA, oh, oder war irgendein amerikanischer Präsident, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr welcher. Und dann kriegt er mit, dass der auch Sklaven hält. Ja, der ist bald ausgerastet. Ist ausgerastet, der Dickens. So, weißt du, aber es kann durchaus passieren, dass er trotzdem im Roman das Wort da verwendet, obwohl er gar nichts gegen dunkelhäutige Menschen hatte, sogar für deren Befreiung. Damals war das mit der Sklaverei ja noch ein ganz schlimmes Problem, da vehement für eingetreten ist. Ne?
Ja, definitiv.
Und
Ja.
das muss man auch mal erklären. Und dann nicht gleich, wenn einer das liest, kennt den ganzen Hintergrund nicht, dass der sagt,
Genau.
ne? Also
Genau.
weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, absolut, absolut. Es ist ein emotionales Thema. Es ist ein Thema, wo wir als hellhäutige Personen natürlich immer so eine zwiegespaltene Position einnehmen, weil wir können im Endeffekt nicht die Gefühle nachvollziehen, die bei den Anführungszeichen Betroffenen vorhanden sind. Und dementsprechend, es ist schwierig, ist ein schwieriges Thema, aber wir sollten auf jeden Fall nicht Dinge verklären, nicht Dinge kleinreden oder sie irgendwie absonderlich reden, sondern wir sollten da die Leselampe drauf halten und wir sollen darauf hinweisen, dass das so gewesen ist. Das war nicht gut, das war aber nicht
Ja.
in dem und dem Kontext, es war nicht so und so gemeint, sondern das war anders gemeint.
Es war überhaupt nicht gut, aber sag mal, die guten klassischen Literaten, die haben das allesamt nicht im feindlichen Kontext gesehen. Sagen wir es mal so, es wird damals auch viel Schmuddelliteratur gegeben haben und schlimme, aufhetzende Literatur. Aber sag mal, die ganz Großen, also die wirklich Großen der viktorianischen Literatur, die mal auf gar keinen Fall. Ne? Und das muss man den Leuten halt auch mal erklären. Und ja, ich beziehe auch da selber Stellung. Und wie gesagt, ich habe viele Freunde und Bekannte, die eine andere Hautfarbe haben als ich. Und wo auch keiner sich groß, ja, da irgendwie. Was man eigentlich gar nicht wahrnimmt, verstehst du? Also man
Ja,
nimmt
klar.
es gar nicht mehr wahr, wenn man sich kennt. Das ist so wurscht.
Das stimmt. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar kommen wir darin, wie wirst du oder was hast du geplant für deinen Blog in der Zukunft? Weil
Ja.
du hast vorhin schon so erwähnt, dass du deinen Blog regelmäßig veränderst, beziehungsweise ja, was gibt es da?
Ja, ich bin auch. Also gut, einen Blog muss man immer überarbeiten, das weißt du auch mit deinem Podcast. Man muss immer wieder sortieren, machen, tun. Ich habe aber jetzt ein ganz großes Projekt vor, und zwar im Self-Publishing, und vielleicht finde ich auch einen Verlag, mal sehen. Ich möchte das Buch, ich sag's dir, das Buch, auf das die Welt gewartet hat. Das ist jetzt Zynismus. Ich möchte quasi meinen ganzen Blog in ein Buch münden lassen. Aber in einer Art bunten Bilderbogen. Also jetzt nicht nur einfach so eine Buchbesprechung nach der anderen, eine Autorenvorstellung nach der anderen. Nein, aufgelockert mit Ereignissen aus der Zeit, mit Anekdoten aus der Zeit, mit Schlagzeilen, mit oh, hier und da, ja, kleinen. Ja, sag mal, Zwischengewürzen und dann auch immer mal wieder eine Buchbesprechung. Und für was steht dieses Buch? Ja, ob es jetzt heitere Anekdoten sind, traurige Geschichten, einfach so auf ganz lockere Art, weißt du, wie eine bunte Radiosendung. So möchte ich ein Buch machen über die viktorianische Zeit. Und mit Rezepten. Ich habe den nämlich noch gar nicht, ich weiß, ich sprenge hier den Rahmen,
Alles gut, nein.
von. Viktorianischen Rezepten berichtet, die wir, mein Mann und ich, nachgekocht haben, umgerechnet, nachgekocht. Zum Beispiel den Original-Plum-Pudding aus der Weihnachtsgeschichte haben wir original im Küchenhandtuch nachgekocht. Und es riecht tatsächlich, wie Dickens geschrieben hat, erst nach Wäscherei und dann nach Bäckerei. Das stimmt.
Wow, okay.
Also da kommt alles rein. Viktorianische Rezepte, Anekdoten, historische Ereignisse, aber alles gut recherchiert. Buchbesprechung, Autoren, Lebensläufe. Ja, so dachte ich mir das.
Das klingt richtig, richtig gut. Hast du ein Zieldatum angepeilt?
Nee, das kommt jetzt gerade drauf an, weil es meinem Vater gerade nicht so gut geht. Jetzt gerade weiß ich noch nicht, aber in einem Jahr müsste ich es fertig haben. Ich melde mich dann wieder bei dir.
Ja, sehr, sehr gerne. Das klingt
Ich
auf jeden
schicke
Fall.
dir auch eins zu.
Ja, oh super. Das klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und das ist so, ah ja, ich habe gerade so eine richtig schöne Vorstellung gerade vor Augen. Also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und für alle, die gerade das auch mitbekommen, wenn ihr euch für viktorianische Literatur interessiert, wenn ihr einfach auf dem neuesten Stand sein wollt, oder aber, wenn ihr gerade noch dabei seid, ihr habt mal irgendwie ein Buch gelesen, was in diesem Bereich einfach ein bisschen mündet, aber ihr wisst eigentlich nicht, was soll ich noch weiterlesen, was ist eine gute Quelle. Hier habt ihr sie. Meineleselampe.de, der Blog von Christiane. Und da findet ihr alle tollen, ja, Empfehlungen. Ihr findet so viele AutorInnen, die sie besprochen hat. Und da findet ihr auf jeden Fall neue Sachen. Und jetzt mit ihrer Ankündigung. Also ich finde, deine Ankündigung ist phänomenal. Da Ich denke mal, spreche nicht nur für mich, da freuen sich wahrscheinlich viele, viele Menschen drauf.
Wäre schön, würde
Ja.
mich freuen.
Kommen wir zur letzten Frage, auch wenn ich sehr gerne mit dir noch viel, viel länger gesprochen
Weiß.
hätte. Das Thema KI. Du hast das ja schon so ein bisschen angedeutet und die Erfahrung, die andere Menschen damit gemacht haben, spiegelt sich wahrscheinlich da auch drin wider, aber ich würde gerne deine Meinung dazu hören. KI und
Ja,
Literatur.
die sage ich jetzt knallhart. In manchen Bereichen ist KI sehr sinnvoll. Ich sagte nur, in jedem künstlerischen oder kreativen Sektor hat die KI nichts verloren. Man wird ja zum Hehler. Wenn ich jetzt der KI sagen würde, schreib mir mal ein Buch über die viktorianische Zeit. Ja, die klaut überall bei anderen Leuten. Ich nehme es an, also damit bin ich ein Hehler, kein Kreativer. Und verklopst quasi weiter und versucht damit Geld zu verdienen, was andere Leute sich irgendwann irgendwo mal ausgedacht oder was sie recherchiert haben. Man kann ja auch nicht stolz auf sich sein. Ich meine, ist ja nicht meine Leistung. Und dann kommt ja jetzt noch der Irrsinn. Jetzt kommen ja die ersten Lektoren und sagen, habe du dein Buch mit KI geschrieben? Oh, ich mach's menschlich. Werde Leute, ihr seid doch alle bekloppt. Also entweder schreibe ich selber ein Buch oder nicht. Und ich finde, auch Bild, oh, ihr habt da schon Bilder gesehen im Internet von KI, da habe ich gedacht, das ist doch oh, Vincent van Gogh. Nee, hat die KI war so zusammengeklaut, dass es so aussieht. Ja, mein. Oder ein Bekannter von uns, der hat einen im Haus wohnen, der hat gesagt, ich habe noch nie ein Instrument angepackt, kenne mich da gar nicht aus, aber mit KI habe ich schon ein paar Lieder komponiert. Wozu? Wo ist der Sinn? Der Depp kennt keinen Ton, keine Note, komponiert mit KI Lieder. Also. Er komponiert ja nicht. Das macht ja die KI und die klaut's bei anderen. Nö, komplett dagegen. Komplett dagegen. Im künstlerischen und kreativen Bereich hat KI nichts verloren. Boom. Punkt.
Ja, das ist, eigentlich kann ich nichts mehr dazu sagen. Ich mache da einfach einen Stempel da drauf. Das ist, also, ich sehe es genauso. KI ist sehr schwierig. Ich persönlich habe zwar einen KI-Song als Intro, das gebe ich auch zu. Und das kann man auch kritisieren. Nur muss ich sagen, ich bin so unmusikalisch. Das war für mich so ein kleiner Kompromiss. Aber ja, ich habe auch versucht, irgendwie den Künstlern, die dahinter stecken, das Ganze, den monetär das Ganze zu vergelten. Ja, aber trotzdem, ich verstehe total, dass eigentlich hat dieses Tool, dieses Werkzeug oder wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte, hat in der Kunstbranche, in der Literaturbranche, der Kulturbranche eigentlich nichts zu suchen.
Nö, finde ich nicht, ne? Und wenn, dann soll man es bitte ehrlich sagen.
Exakt.
Ich habe jetzt auch schon das erste Buch, wo drin steht, dass es untersagt ist, dass KI irgendwas von den Inhalten sich ja, herausholt. Also jetzt kommt das als Copyright quasi rein. Das finde ich irgendwo ein bisschen traurig.
Ich habe das, der Penguin Roundhouse Verlag, der hat das ganz
Ja,
groß gemacht. Da habe
genau.
ich auch mehrere Bücher, wo das ganz vorne drin steht. Ja, das ist, ich sehe das auch so und ich habe, ja, ich habe auch Bauchschmerzen davor, was das vielleicht noch alles für weitere Konsequenzen noch nach sich ziehen könnte. Aber
Ja, eben.
erst einmal, wir hoffen auf das Beste.
Ja,
Christiane,
immer.
vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein richtig schönes Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein tolles Gespräch. Du hast einen, wie ich, fantastischen Blog und ja, war sehr angenehm.
Und ich bedanke mich bei dir und ich möchte jetzt auch mal Werbung machen für Daily Klappentext. Gefällt mir sehr gut. Ich höre immer wieder rein. Und ich hoffe, dass du dann mal als Interviewgast auf meinem Blog bist.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Das war das Gespräch mit Christiane Wilms. Vielen Dank an dieser Stelle, dass Christiane sich die Zeit dafür genommen hat. Und natürlich auch an dich, dass du das Interview bis zum Ende gehört hast. Christiane ist Autorin und Bloggerin. Ihr Blog Meine Leselampe und ich habe ich dir selbstverständlich in die Shownotes gepackt, sowie alle besprochenen Themen, die hier aufkamen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du kannst einmal mir eine Rückmeldung geben. Aktuell habe ich so ein bisschen so das Gefühl, dass die Audioqualität ein bisschen schwankt. Kannst du ja mal sagen, ob das gut hörbar war oder ob das zu leise, zu laut war, ob es so viele Probleme gab? Wenn ja, muss ich zukünftig noch ein bisschen nachjustieren. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Hab einen wunderbaren Donnerstag. Wir beiden hören uns morgen zur Hörspielempfehlung wieder, wenn du selbstverständlich magst. Bis dann. Ciao.